ARD.
Sie bleibt.
Liebster, ich wusste nicht, dass du es so aufnehmen würdest. Verzeih mir, Adam.
Adams Hand zitterte, als er sich mit dem Schlüssel abmühte und die Tür aufstieß. Sie stand keinen Meter von ihm entfernt. In der rechten Hand hielt sie seinen 44er Colt. Das schwarze Loch des Laufs war auf ihn gerichtet. Der Hahn war gespannt. Sie drückte ab. Die schwere Kugel schlug in seine Schulter und riss ein Stück vom Schlüsselbein weg. Er taumelte und fiel zu Boden. Sie bewegte sich langsam auf ihn zu, sehr vorsichtig, als wenn sie an ein verwundetes Tier heranträte. Er starrte nach oben in ihre Augen, die ihn mit unpersönlicher Sachlichkeit betrachteten. Dann warf sie den Revolver neben ihn auf den Boden und ging.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 7.
Bei einem neuen Land scheint es zunächst immer nach dem gleichen Schema zuzugehen. Erst kommen die Erschließer, starke, tapfere, fast kindliche Männer. Sie finden sich in der Wildnis zurecht, aber Menschen gegenüber sind sie naiv und wehrlos. Wenn dann die rauen Kanten des Landes abgeschliffen sind, erscheinen die Geschäftsleute und Advokaten auf der Bildfläche und lösen die Probleme der Besitzverhältnisse. In der Regel dadurch, dass sie sich die Streitobjekte selbst aneignen. Und schließlich zieht die Kultur ein. Will sagen, Zerstreuung, Zeitvertreib und Erholung von der öden Pein des Lebens. Die Kirche und das Freudenhaus traten im fernen Westen gleichzeitig auf. Beide wären entsetzt gewesen bei dem Gedanken, es handle sich nur um zwei verschiedene Facetten ein und derselben Sache. Aber natürlich waren sie beide dazu bestimmt, ein und dasselbe Bedürfnis zu befriedigen. Die Gotteshäuser taten es mit Gesang, Andacht, Poesie, die Sekten mit Getöse und Gliederverrenkungen. Sie bekämpften das Böse, kein Zweifel. Aber sie führten auch einen frisch-fröhlichen Kampf untereinander. Dagegen schlich sich die mit ihnen verschwisterte Bringerin der anderen frohen Botschaft gesenkten Hauptes ein. Verstohlen und stumm, mit verhülltem Gesicht. Im Salinastal gab es keine flitterbehangenen Paläste der Sünde. Die hiesigen Bordelle führten ein ruhiges, geordnetes, vorsichtiges Dasein. Das Bordell war eine Institution, mit der man sich abfand, ohne sie offiziell zuzulassen.
Come into the light, I promise I don't bite. Don't you wanna be my baby? Crazy, crazy, oh, for the love of you. I could be so sweet, or I could be a tease, be anything you want me to. I could make you happy if you name your price, all for the love of you.
Zur Salinas Row, der Dirnengasse, ging man in westlicher Richtung die Main Street hinunter, bis man an eine sie kreuzende Seitenstraße kam, die damals noch Castroville Street hieß, jetzt aber, Gott weiß warum, in Market Street umgetauft ist. Erinnert ihr euch an die Düfte, die vom Chinesenviertel herüberwehten? Nach gebratenem Schweinefleisch, Räucherwerk und schwarzem Tabak, an den tiefen, dröhnenden Klang des Gongs im Joss House? Erinnert ihr euch an die nie gestrichenen, nie reparierten Häuschen? Klein, unauffällig? Sich hinter wild überwucherten Vorgärten verbergend, an die immer heruntergelassenen Rouleaus, um deren Ränder dünne gelbe Lichtstreifen liefen. Wenn sich die Haustür auftat, um einen Burschen vom Land einzulassen, drangen Gelächter und vielleicht auch leises, schmachtendes Klavierspiel nach draußen, bis die Tür sich schnell wieder schloss. Und erinnert ihr euch an den gellenden Pfiff der Lokomotive und an das grelle Scheinwerferlicht des Güterzuges von King City?
Ja,
Jede Stadt hat ihre gefeierten Puffmütter. Salinas hatte über eine Reihe von Jahren zwei solcher Perlen. Da gab es Jenny, zuweilen auch Furz-Jenny genannt, bei der man ein herzliches Lachen und einen freundlichen Stoß in die Rippen bekam. Wenn einen der sentimentale Weltschmerz übermannte, war man besser bei der Negerin aufgehoben, einer gut aussehenden, immer feierlich ernsten Frauensperson. Später kam Faye von Sacramento herunter und eröffnete ihr Etablissement. Sie war keine Konkurrenz für ihre beiden Kolleginnen, stellte vielmehr eine dritte Kategorie dar. Ihr Haus wurde die Zufluchtsstätte pubertierender Jünglinge und schlecht weggekommener Ehemänner. Faye gehörte zum vollbusigen, breithüftigen, warmherzigen Muttertyp. Nicht sehr gescheit, dafür aber hochmoralisch.
Bemerkenswerte Person. Sieht aus wie ein ausgerissenes Familientöchterchen.
Aus Kate, ihrer neuen Akquisition, wurde Faye nicht recht klug. Sie war so jung und hübsch, so damenhaft, so wohlerzogen und passte in keine der üblichen Kategorien. Irgendetwas stimmte nicht. Faye war nicht sehr gescheit, aber dumm war sie darum keineswegs. Sie erkundigte sich beim Sheriff. Nicht so sehr als Kämpfer, denn als Diplomat musste sich ein Mann bewähren, der darauf Anspruch erhob, ein wirklich brauchbarer Sheriff zu sein. Der Bezirk Monterey hatte zu der Zeit einen höchst brauchbaren Sheriff. Schon am Tag nach Fays Anfrage wendete sich ein weiterer Besucher um Rat an ihn.
Sie meinen, er hat sie umgebracht?
Das meinte ich, bis Sam Hamilton mir das ausgeredet hat. Er kennt Mr. Tress gut und sagt, der hat es nicht in sich, einen Menschen umzubringen.
Das hat jeder in sich. Man muss nur den Abzug finden, lieber Oris. Geben Sie mir noch mal die Personenbeschreibung dieser Mrs. Trask. Eine Narbe auf der Stirn.
Ja, Mr. und Mrs. Hamilton haben Sie beide mir gegenüber erwähnt.
Horace Quinn, der neu ernannte stellvertretende Sheriff im Bezirk King City, hatte seit seinem Amtsantritt noch keine Gelegenheit gehabt, sich einen Namen zu machen. Es war einfach nichts Kriminelles vorgefallen. So hatte er, als er hörte, dass Adam Trask angeschossen worden sei, unverzüglich sein Pferd gesattelt, um nach dem Rechten zu sehen. Was er dort erlebte, hatte ihn dann einigermaßen ratlos gemacht.
Tag, Mr. Trask. Hörte, Sie sind verletzt. Wie ist das denn passiert?
Ein Unfall. Ich habe den Revolver geputzt und da ging er los.
Ich muss einen Bericht an die Behörden machen, Mr. Trask. Sie putzten also den Lauf. Vielleicht mit einem Stäbchen? Da ging der Schuss los und traf sie in die Schulter?
Richtig.
Beim Putzen hatten Sie die Trommel nicht herausgekippt?
Richtig.
Da müsste Ihnen doch der Schuss das Stäbchen durch den ganzen Körper gejagt und die Hand auch noch weggerissen haben.
Es war ein Unfall.
Wenn ich das in den Bericht schreibe, wird der Sheriff mich für verrückt halten. Mr. Trask, sagen Sie mir, was wirklich passiert ist.
Ich bin mit Schusswaffen nicht so vertraut.
Mr. Trask, Sie haben als Kavallerist gedient. Die Waffen der Kavallerie sind Karabiner und Revolver. Was ist passiert, Mr. Trask?
Es war ein Unfall.
Hat es jemand mit angesehen? War Ihre Frau bei Ihnen? Ching Chong, sag Missy, ich würde mich freuen, Sie für ein paar Minuten sprechen zu können.
Meine Frau ist auswärts auf Besuch.
Interessant. Und wohin?
Das weiß ich nicht.
Was soll das heißen?
Sie ist fort. Ich weiß nicht, wo sie hin ist.
Hat Ihre Frau auf Sie geschossen?
Es war ein Unfall.
Schön, ein Unfall. Aber die Frau hatte dabei den Revolver in der Hand.
Es war ein Unfall.
Sie machen es einem wirklich nicht leicht. Ja, dann müssen wir sie suchen. Wie war Ihr Mädchenname?
Das sage ich nicht. Ich habe es versprochen.
Schön. Wo stammte sie her?
Das weiß ich nicht.
Mr. Trask, Sie reden sich um Kopf und Kragen. Geben Sie mal eine Beschreibung. Größe, Haarfarbe, Augen.
Klein. Zart. Sie war sehr schön.
War?
Ist.
Besondere Kennzeichen? Narben?
Doch, ja. Sie hatte eine Narbe auf der Stirn.
Sie wissen ihren Mädchennamen nicht? Sie wissen nicht, wo sie herkam, wo sie hinging und können sie nicht beschreiben? Sie hält mich wohl für einen ausgemachten Trottel.
Sie hatte ein Geheimnis. Ich versprach ihr, nicht danach zu fragen. Sie hatte Angst vor jemandem.
Ich lasse Sie jetzt allein, Mr. Trask. Aber ich komme wieder.
Hat er sie umgebracht?
Horace Quinn brauchte dringend den Rat eines erfahrenen Kollegen und machte sich noch am selben Tag auf den Weg nach Salinas.
Horace, trinken wir einen Schluck.
Habe ich etwas falsch gemacht, Chief?
Nein, wir haben ganz richtig gehandelt, dass Sie zu mir gekommen sind. Jetzt halten Sie sich fest, ich werde Ihnen was erzählen. Drüben über die Bahngleise beim Chinesenviertel gibt's eine Reihe von Bordellen.
Weiß ich.
Wir lassen sie machen, behalten sie nur im Auge. Die Bevölkerung will diese Häuser. Und die Personen, die diese Häuser betreiben, stehen in guter Verbindung mit uns. Haben uns schon wichtige Hinweise gegeben.
Ja, verstehe.
Vor einem Jahr etwa haben Jenny und die Negerin Konkurrenz bekommen. Eine gut aussehende Frauensperson kam von Sacramento, sauberes Strafregister, mit einem Wort, eine verflixt gute Staatsbürgerin.
Von der habe ich gehört. Sie heißt Faye.
Wollen Sie mich nicht ausreden lassen?
Verzeih.
Letzten Sonntagabend kriege ich ein Briefchen von Faye. Da wäre ein Mädel zu ihr gekommen, aus dem sie nicht klug werde. Das Ding sehe typisch wie ein ausgerissenes Familientöchterchen aus, sei dabei aber eine gottverdammt ausgepichte Hure. Ich bin also hin und habe sie mir angesehen. Weit auseinanderstehende Augen, goldblondes Haar, Narbe auf der Stirn, Sonntagnachmittag angekommen. Nun, so steht's. Was machen wir da?
Allmächtiger Gott, Sheriff. Sie müssen sich jemand anders aussuchen, der ihm das beibringt.
Sie sagen, er weiß nicht einmal, wie sie früher hieß und wo sie herkommt. Na, die hat den ja nach Strich und Faden beschissen.
Och, der arme Hund. Der arme Hund ist so verknallt in sie. Nein, nein, nein. Das muss ihm jemand anders beibringen. Ich tue das nicht.
Horace.
Nein.
Wenn ich über gewisse Sachen, die mir bekannt sind, den Mund aufmachte, dann ginge dieser ganze vermaledeite Bezirk in Rauch auf.
Das mag wohl sein.
Sagten Sie nicht, Sie hat Zwillinge bekommen?
Jawohl, zwei Jungen.
Hören Sie jetzt gut zu, Horace. Es gibt auf der ganzen Welt nur drei Menschen, die in der Sache Bescheid wissen. Diese Person, Sie und ich. Die Person werde ich mir vornehmen und ihr mitteilen, dass sie, falls sie je eine Silbe davon verlauten lässt, von mir aus dem Bezirk abgeschoben wird. Und zwar in einem Tempo, das ihr der Hintern anbrennt. Und Sie, Horace, Sie haben doch auch einen Sohn. Wenn es Ihnen je auf der Zunge jucken sollte, dann denken Sie an die zwei kleinen Jungen. Wenn die mal herausbekommen, dass ihre Mutter eine Hure ist.
Adam saß unterm Eichbaum in einem Sessel. Sein linker Arm war bandagiert und seitlich so festgebunden, dass er die Schulter nicht bewegen konnte. Samuel bemühte sich, Adam weder allzu viel anzuschauen, noch auffällig von ihm wegzublicken, um ihm keine Aufregung zu verursachen.
Adam? Ich werde mich bald wieder an die Brunnen machen.
Nein. Ich brauche keine Brunnen mehr. Die bisherige Arbeit bezahle ich natürlich.
Die schlechte Gewohnheit, die man zu allerletzt aufgibt, ist wohl die, gute Ratschläge zu geben.
Ich brauche keinen Ratschlag.
Er braucht nie einer. Wird unverlangt und kostenlos gegeben. Machen Sie die Gebärden, Adam.
Was denn für Gebärden?
Die Gebärden des Lebens. Spielen Sie am Leben sein wie in einer Pantomime. Nach einer gewissen Zeit, einer vielleicht langen Zeit, wird aus dem Spiel dann Wirklichkeit.
Wozu?
Man gibt immer etwas weiter. Selbst wenn man sich brach liegen lässt, wächst Unkraut und Gestrüpp. Etwas wächst immer. Ich komme wieder, Adam. Machen Sie die Gebärden.
Bei einem neuen Mädchen muss man möglichst zwei Punkte klarstellen. Erstens wird sie fleißig arbeiten und zweitens wird sie sich mit den anderen Mädchen vertragen.
Für Faye lag es sonnenklar auf der Hand, dass Kate kein Neuling in dem Beruf war.
Liebes, ich verstehe nicht, wieso du drauf gekommen bist, dein Haar schwarz zu färben. Du hast doch einen Blondinenteint.
Ich fürchte, ich könnte erkannt werden. Und das würde jemandem sehr wehtun.
Ach, was bist du für ein rücksichtsvolles Liebesding.
Kate erwies sich als eine Perle. Seit sie beim Einkaufen und Speisezettelmachen mithalf, wurde nicht nur das Essen besser, sondern es gingen die Ausgaben um ein Drittel herunter. Faye fragte sich, wie sie bisher ohne Kate hatte auskommen können.
Ist das jetzt wirklich schon ein Jahr her, dass du hier bist? Du bist mir wie eine eigene Tochter, Kate.
Ich glaube auch bald, ich bin das. Meine Mutter habe ich nicht gekannt. Ich war noch zu klein, als sie starb.
Kate, ich habe es nicht gern, dass du hier arbeitest.
Warum nicht?
Ich sehe es nicht gern, dass meine Tochter in diesem Beruf arbeitet.
Aber ich muss doch arbeiten, wenn nicht hier, dann woanders. Ich brauche Geld.
Brauchst du nicht.
Wo soll ich denn sonst Geld herkriegen?
Du könntest meine Tochter sein, du könntest das Haus leiten. Du könntest meine Stelle einnehmen. Du weißt doch, ich bin nicht immer ganz gesund.
Ja, das weiß ich, mein armes Herz. Aber ich brauche Geld.
Ey, sie ist maßig Geld für uns beide da, Kate.
Nein, nein, das geht nicht. Weißt du, dass ich heute Abend 5 Stammkunden habe?
Du sollst nicht arbeiten.
Ich muss, Mutter.
Also gut. Aber versprich nachher bei mir anzuklopfen, wenn du fertig bist. Ich habe eine kleine Überraschung für dich.
Für mich? Oh, wie lieb von dir, Mutter. Was ist es denn?
Wie süß. Komm mal her.
Schon im Korridor wischte sich Kate den Kuss mit den Fingerspitzen aus dem Gesicht.
Ich bin's. Kate.
Noch nicht? Warte noch eine Sekunde. Jetzt kannst du reinkommen.
Ja, was ist das denn? Och, Torte? Champagner? Oh, das sieht ja aus wie ein Fest.
Ja, ist es auch. Ein Fest für meine geliebte Tochter.
Aber ich hab doch gar nicht Geburtstag.
In gewissem Sinne vielleicht doch. Da drüben auf der Kommode steht ein Mahagonikästchen. Hol das mal, Liebes. Stell es auf den Tisch und dann mach es auf.
Was ist das denn nur?
Ja, mach die rote Schleife auf und lies, was da steht. Lies es mir vor.
Alle meine weltlichen Güter ohne Ausnahme vermache ich hiermit Kate Albee, dieweil ich sie als meine Tochter betrachte.
Freut es dich nicht?
Ich muss mich bemühen, an mich zu halten, Mutter. Ich wusste ja nicht, dass es einen so guten Menschen auf der Welt geben könnte. Ich habe Angst, dass es mich, wenn ich zu rasch etwas sage oder dir zu nahe komme, in Stücke reißt.
Ein komisches Geschenk, nicht?
Komisch? Aber nein, das ist nicht komisch.
Immerhin ist ein Testament ein sonderbares Geschenk. Du bist so schweigsam. Bist du etwa verstimmt?
Testament. Testament, das klingt nach Sterben. Das legt sich über mich wie eine dunkle Decke.
Aber jeder Mensch sollte ein Testament machen.
Ja, ich weiß schon, Mutter. Und was werden deine Verwandten sagen? Werden sie sich nicht ärgern und es anfechten?
Ich habe keinerlei Verwandte mehr. Kate, es ist doch ein Festtag. Sitz nicht so traurig da.
Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich.
Du warst mich auch so glücklich. Ich fühle mich nicht mehr einsam. Ich fühle mich so geborgen.
Kate setzte sich auf den Fußboden und schmiegte den Kopf an Fays Knie. Faye streichelte ihre Wangen.
Wir wollten doch ein Fest feiern.
Voller Scheu wagten sich ihre Finger bis zu den Rändern der Narbe vor.
Lass uns anstoßen. Ich hab gern so einen kleinen Schwips.
Muss das sein? Das tut mir nicht so gut.
Oder Unsinn. Trink jetzt dein Glas auf einen Zug. Ich seh dir zu. Ich rühre mein Glas nicht an, bis deines leer ist. Das ist gut. Füll dein Glas wieder los, mein Herz. Runter in so ein Rattenloch. Ach, tut das gut. Siehst du, wie gut das tut? Los, schenk wieder ein. Herrlich.
Trink du nur, Mutter, ich seh zu. Ich wette, du kannst zwei Glas hintereinander auf Ex trinken, oder?
Wette nicht mit mir, Kate. Die Wette würdest du verlieren. Ich kann 6.
Na, zeig's mir mal.
Na, nur wenn du auch. Geschichten könnte ich dir erzählen, als ich noch ein junges Mädchen war. Du glaubst es nicht.
Und ich könnte erst Geschichten erzählen. Die wird aber auf keinen Mensch glauben.
Du, sei nicht albern. Du bist ein Kind.
Aber so ein Kind hast du noch nie gesehen. Ein Kind.
Du siehst ganz verändert aus. Es muss an der Lampe liegen.
Ich bin verändert.
Sag Mutter zu mir, mein Liebes.
Mütterchen, mein Liebes.
Kate, so schön wird unser Leben jetzt werden.
Darauf kannst du dich verlassen. Du weißt nicht einmal, wie schön. Aber du weißt es nicht.
Ist noch Champagner da?
Ja, noch ein bisschen. Sieh mal in die Flasche. Sauf den Rest aus der Flasche, Mutter. Los. Schütt ihn dir über den Hals, so dass er dir unter das Korsett läuft, Mutter, auf deinen fetten Bauch.
Kate, warum bist du so gemein?
Mutter, liebes Mütterchen, ich werde dir zeigen, wie man ein Bordell führt. Wir werden es den grauen Schlappschwänzen besorgen, die hierher kommen, um ihr bisschen widerlichen Schutt abzulagen für einen Dollar.
Du bist betrunken, Kate, hör auf. Du sollst lieb sein.
Meinst du, ich gebe mich damit zufrieden? Meine Stammkunden geben mir $10 und mein Preis geht jedes Mal weiter rauf. Denn keine andere gibt denen, was die brauchen.
Du sollst nicht wieder lieb sein. So wie du warst.
Dafür ist es zu spät. Wollte nicht trinken. Aber du hast mich dazu gezwungen, du widerlicher fetter Wurm, du.
Okay, sprich nicht so. So bist du auch gar nicht.
Liebes, süßes, fettes Mütterchen. Zieh doch mal einen meiner Stammkunden die Hose runter. Dann siehst du die Spuren meiner Absätze und die ganzen Schnittwunden, die bluten schön lange. Ich habe eine ganz reizende Garnitur von Rasiermessern in meinem Etui. Die sind richtig scharf.
Ich führe ein anständiges Haus. Ohne ekelhafte Unzucht. Mach, dass du wegkommst.
Jetzt reicht's
aber. Geh weg!
Jetzt reicht's aber! Mach keinen Krach, du! Da, los! Los, trink das. Das wird dir gut tun.
Will nicht.
Na komm, sei brav und trink. So, noch ein Schlückchen. Ganz brav. Noch eins. Noch eins. Und träum schön. Träum schön.
Faye sackte im Sessel zusammen und schnarchte laut. Kate hatte ihr ein halbvolles Glas von ihrer Opiumtinktur eingeflößt. Sich selbst verabreichte Kate ein Glas Senfpulver. Brechreiz überkam sie, aber als sie alles herausgebracht hatte, war sie wieder bei klarem Verstand. In der Morgendämmerung wuchtete sie die schlaffe, leblose Masse in ihr Bett, zog sie aus, wusch ihr das Gesicht, räumte die Kleider weg. Sie tränkte ein Taschentuch in Salmiak und hielt es mit weit ausgestrecktem Arm an Fays Nase und Mund. Unter den scharfen Dämpfen begann die Schlafende sich zu krümmen und zu strampeln. In ihren weit aufgerissenen Augen stand das Entsetzen.
Ist wieder alles gut, Mütterchen, ist schon wieder gut. Du hast nur schlecht geträumt.
So verfuhr Kate mehrmals. Dann nahm sie eine Häkelnadel und drückte sie gegen Fays schlaffe Brust. Dann in die Achselhöhle, die Leiste, die Klitoris.
Liebes, du hast solch einen bösen Traum gehabt.
Dann ging Kate in ihr Zimmer, zog ihr Nachthemd an und darüber einen Schlafrock. Zurück am Bett der Schlafenden goss sie Faye ein Glas kaltes Wasser ins Ohr.
Was ist denn, Liebste?
In der Tür standen zwei Mädchen mit übernächtigten Gesichtern.
Was ist denn los, Kate?
Was hat sie denn?
Sag mir doch, was du hast!
Herzchen, die Träume, diese Träume, ich kann das nicht aushalten.
Geht nur wieder ins Bett. Sie wird schon wieder, ich bleib ja bei ihr. Armes Mütterchen, ich liebe dich, schlaf ein. Ich verscheuche dir die bösen Träume.
Bei menschlichen Angelegenheiten gefährlicher und heikler Natur wird der erfolgreichen Zuendeführung durch Überstürzung eine scharfe Schranke gesetzt. Allzu oft bringt Eile die Menschen zu Fall.
Ist das gewünschte Ziel eindeutig definiert, darf man fortan überhaupt nicht mehr daran denken, sondern muss sein Augenmerk ausschließlich auf die Mittel richten. Verfährt man so, dann wird man durch Bedenken, Eile oder Angst nicht zu einem falschen Schritt verleitet. Sehr wenige Menschen erlernen das.
Dass Kate es erlernt hatte oder das Wissen darum ihr angeboren war, machte sie so erfolgreich. Kate beeilte sich nie. Sie ging methodisch zu Werk. Dies tat sie zur Nachtzeit, so dass in ihrem Benehmen keine Veränderung sichtbar wurde. Ihr Konstrukt war aus Menschen, Material, Kenntnissen und Zeit zusammengesetzt. Zu den ersten und dem letzten hatte sie Zugang, Kenntnisse und Material wusste sie sich zu beschaffen. Kate setzte eine Reihe von unbemerkbaren Federn und Pendeln in Bewegung, die ohne weiteres Zutun immer größere Schwungkraft bekamen.
Faktor 1: Menschen.
Faye, Liebes, hast du den Mädchen von unserem Geheimnis erzählt? Sie tuscheln darüber. Ich mag es nicht, wenn man hinter deinem Rücken redet. Fragt sie doch, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, habe ich zu ihnen gesagt. Deshalb habe ich Grace und Ethel mitgebracht.
Meinst du denn, ist es so schlimm, davon zu sprechen, Kate?
Nein, im Gegenteil. Ich wäre froh, aber es wäre nicht anständig von mir, wenn ich darüber spreche, bevor du das tust.
Das ist lieb von dir, Kate. Also, komm mal her, Kinder. Ihr wisst, ich stehe allein auf der Welt und habe Kate als meine Tochter angenommen und sie in meinem Testament als meine alleinige Erbin eingesetzt.
Oh, herzlichen Glückwunsch,
schön
Kate.
Für dich, Kate.
Faktor 4. Zeit. Nichts überstürzen.
Die Neuigkeit machte natürlich wie ein Lauffeuer die Runde. Von jetzt an stand Kate unter scharfer Beobachtung, ob sie sich verändere, vielleicht despotisch würde. Aber wenn sie sich überhaupt änderte, so höchstens, dass sie noch netter zu allen wurde. Und Fays Etablissement wurde das Feinste, das Sauberste, das Anständigste in der Gegend.
Faktoren 2 und 3. Materialbeschaffung und Kenntnisse.
Verzeihen Sie, Dr. Wilde, aber die Tür zur Praxis war nicht abgeschlossen und da bin ich schon reingekommen und habe auf Sie gewartet. Ich bräuchte bitte noch ein paar von Ihren Pillen für Mrs. Fay.
Wie es ihr geht?
Besser. Die Pillen haben genützt. Aber neulich hatte sie wieder diese Krämpfe. Ich mache mir wirklich Sorgen.
Ich werde sie ausrichten, Doktor. Haben Sie vielen Dank. Und sehen Sie mal, da haben Sie den Schlüssel im Arzneischrank stecken lassen.
Daheim in ihrem Zimmer entnahm sie der Handtasche 5 Fläschchen und einen mit Notizen bekritzelten Papierstreifen. Sie steckte alles in einen Strumpf, den sie hinten im Wandschrank verstaute.
Ich möchte dich um etwas bitten, liebe Mutter. Unsere größte Ausgabe sind Lebensmittel und im Winter wird sie noch größer. Du weißt, was wir dann für Konserven mit Pfirsichen und Grünbohnen zahlen müssen.
Du willst doch wohl nicht anfangen einzumachen.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Wie gescheit und tüchtig du bist.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 7. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Was ist, wenn ich drüben auf der anderen Seite jemanden sehe, den ich kenne und auf ihn schießen muss? Ich hatte noch nie eine derartige Angst.
Ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York. Dass er irgendwann mit Waffe in der Hand wieder zurück nach Europa muss, das hätte Opa Hermann im Traum nicht gedacht. Im Kern geht es darum, die Geschichte seiner Vorfahren zu kennen. Und wenn du das herausfindest, dann lernst du auch was über dich selbst.
Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Hört rein in der ARD Audiothek.